Und damit ganz herzlich willkommen zur nächsten Episode meines Podcasts China Calling Huanying Nimen Lai. Ja, diese Woche kann es für mich nur ein Thema geben und das sind natürlich die US-Wahlen. Nee, kleiner Witz, das interessiert mich überhaupt nicht. Ich weiß nur nicht mehr, zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt diese Episode aufnehme, wer gewonnen hat. Das ist nämlich Dienstag, müsste es ja mittlerweile bekannt sein, aber ja, ich habe es nicht wirklich erfolgt. Aber ich glaube, nach der Episode, wenn ich meinen täglichen Nachrichten-Feed abrufe, dann werde ich sicherlich auch wissen, wer gewonnen hat. Ihr wisst das natürlich schon. Aber ja, vom Thema her heute habe ich was viel, viel Spannenderes, und zwar meine nächste China-Reise. Ich habe ja jeden Monat einen, sagen wir mal, größeren Trip in China unternommen bisher. Im September ist das Ganze quasi meiner Deutschlandreise zum Opfer gefallen. Da war ich ja für die Hochzeit meiner Schwester. Aber jetzt im Oktober, da habe ich mal wieder die Stadtgrenzen verlassen von Guangzhou, beziehungsweise das mache ich auch so ab und zu, aber dann eher zum Wandern, aber jetzt wirklich in eine andere Stadt. Das war jetzt wieder mal der Fall und wirklich weit hat es mich auch nicht getragen, denn ich bin schon so, dass ich momentan sage, ich bin hier im Süden von China. Das ist so eine interessante Region und ich möchte das auch weiter erkunden und da ganz speziell natürlich hier das Perlflussdelta. Da nochmal zum Hintergrund, das Perlflussdelta ist ja im Prinzip eine große Wirtschaftsregion, die sich aus verschiedenen Städten zusammensetzt, je nach Definition. Entweder gibt es die neuen Städte, die hier auf dem Festland sind, die kann ich dann auch ergänzen mit Hongkong und Macau, das sind ja Sonderwirtschaftszonen, also es sind 9 oder 11 Städte, bis nach Definition. Ich würde die beiden mal dazu nehmen, dann haben wir 11. Und da habe ich jetzt immerhin nach meinem letzten Trip 7 besucht. Viel mehr werden es aber wahrscheinlich auch nicht, denn die anderen 4, ja, die haben jetzt wirklich die große wirtschaftliche Bedeutung und gleichzeitig jetzt auch nicht so die Attraktivität als Touristendestination, dass ich jetzt sage, da muss ich hin, von daher, vielleicht war es das jetzt schon. Und jetzt beim letzten Trip, den ich jetzt Wochenende gemacht habe, da habe ich direkt 2 auf einmal abgehakt, und zwar Chongshan und Zhuhai. Und wenn du sagst, sag mir nichts, das ist völlig in Ordnung. Deshalb erkläre ich dir ganz kurz auch, warum ich die beiden mir angeschaut habe. Und ja, bei Chongshan, das ist vereinfacht gesagt die Heimatstadt von Sun Yat-sen. Und zu Sun Yat-sen, ja, habe ich eine extra Folge gemacht. Das ist die Folge 37. Unbekannter Held, der Mann, der Chinas Zukunft formte. Ein ganz, ganz wichtiger Staatsmann von China, und der kommt aus dieser Stadt, und die ist auch nach ihm benannt. Also sein Name im, jetzt muss ich aufpassen, Sun Yat-sen ist der kantonesische Name und Chongshan ist sein chinesischer Name. Also die Stadt wurde nach ihm benannt. Er kommt allerdings aus einem kleinen Dorf, ein bisschen weiter südlich. Das habe ich mir angeschaut. Also Chongshan habe ich mir gespart, weil ja, Zeit ist begrenzt und die Stadt ist jetzt dann auch wieder nicht so besonders. Deshalb bin ich dann mit dem Zug direkt quasi an der Stadt vorbei, runter zu diesem Dorf und habe mir das angeschaut. So, und wie gesagt, zu ihm habe ich schon eine extra Folge gemacht. Das werde ich jetzt nicht nochmal machen. Deshalb an dieser Stelle, schaut euch die Folge an. Das war's für heute. Viel Spaß noch dabei. Nee, kleiner Spaß. Auf ihn gehe ich heute nicht speziell ein, aber auf diese Anlage, wo ich mir das angeschaut habe, also es ist im Prinzip ein großes Museum, keine wirkliche Gedenkstätte. Also es ist in diesem Dorf eben drin. Und wie nennt man das denn? Ich habe ganz den chinesischen Begriff im Kopf. Aber ja, im Prinzip ein großes Touristenareal. Und das ist auch sehr hoch gerankt. Also es hat ein AAAA-Ranking bekommen von China. Es ist eine der diesbezüglich besten Sachen, die man sich hier so in China anschauen kann, aber es ist relativ unbekannt jetzt bei sagen wir ausländischen Touristen sowieso, aber auch bei anderen, weil man eben dann nicht unbedingt so vorbeikommt, und es war auch der Grund, warum es jetzt nicht so überlaufen war im Vergleich zu anderen Sachen, die ich so hier in China gesehen habe. Und ich muss auch sagen, vorher meine Erwartungen an dieses Museum und alles darum war jetzt nicht besonders hoch. Ja, also ich bin ja wirklich im Zug runter, Taxi hin, an dem Freitag und war dann aber relativ schnell doch angetan. Und zwar von eigentlich drei Sachen, die mir wirklich sehr gut dort gefallen haben. Das erste war, dass es doch einen sehr, sehr guten Eindruck vermittelt hat, wie die Leute damals gelebt haben. Denn das Ganze war ja in diesem Dorf und da haben halt eben auch verschiedene Familien gelebt. Ja, Sunja Sen war selbst so, da war ja, Mittelklasse, sagt man nicht so, ne? Also war selbst jetzt nicht unbedingt super begütet, aber die haben schon auch gut gelebt, also normal. Und du hast dort eben auch verschiedene Häuser gesehen, wie die einzelnen Familien gelebt haben, die Ärmeren in so einem Dorf, die Reicheren, die Mittleren. Und das war schon interessant, weil das alles ja auch nicht so lange her ist und auch sehr, sehr gut erhalten wurde. Und auch sein Geburtshaus konnte man sehen. Und das war schon interessant, vor allem, weil ich eben auch ein Buch über ihn gelesen habe. Das ist ja der Inhalt auch so ein bisschen dieser Episode. Und wenn sich dann so ein Kreis schließt, dann ist es schon sehr, sehr interessant. Also man hat einen guten Einblick bekommen in so ein Dorf, in so ein Familienleben, aber auch gleichzeitig, das ist dann das Zweite, hat es so ein bisschen mein Wissen komplettiert. Und da ist es schon interessant, dass ich wirklich dort auch rumgelaufen bin und mir viele Sachen auch durchgelesen habe. Ich habe sogar dann Bilder gemacht von jetzt nicht nur dem Museum, sondern wirklich auch von ein paar Informationen. Und da habe ich mich selbst dabei ertappt und gesagt, das machst du nicht bei jedem Museum. Wer mich kennt, der weiß, also der Erik ist nicht unbedingt ein Museumsmensch. Und da muss ich schon sagen, das hat mich so ein bisschen, ja, doch auch daran erinnert, dass wenn man sich für gewisse Sachen interessiert, dass man dann irgendwie auch ganz anders an die Sachen herangeht und damit umgeht. Ich glaube, viele gehen dorthin oder würden dorthin gehen und hätten das überhaupt nicht. Die können sich dafür nicht interessieren. Aber da ich eben momentan so viel aufsauge, was China angeht, auch die Historie, viel mehr versuche zu verstehen, um insgesamt China besser zu verstehen. Deshalb ist es für mich super interessant gewesen, das nochmal so ein bisschen nicht nur vor Ort greifen zu können, sondern auch noch ein paar Infos zu bekommen. Und interessant fand ich, dass ich habe ja gesagt, meine Erwartungen waren nicht allzu hoch. Und es lag auch so ein bisschen daran, dass ich schon damit gerechnet habe, dass es entweder generell ein bisschen langweiliger wird, frei von Informationen, oder so ein bisschen wieder Propaganda-Mission dort verfolgt wird. Und das war aus meiner Sicht überhaupt nicht der Fall. Also sie haben Sun Yat-sen positiv, der wird recht positiv gesehen, obwohl er ja ein Revolutionär war, obwohl er ja auch die Qing-Dynastie mehr oder weniger abgesetzt hat. Also die Qing-Dynastie wird nicht besonders positiv gesehen, Sun Yat-sen aber schon. Und ihr könnt euch vorstellen, also wie gesagt, das war kein Propaganda dort. Natürlich an der einen oder anderen Stelle hat man das klar positiv versucht darzustellen, aber es war jetzt nicht irgendwie, dass man dort irgendwie nur ja irgendwie Folklore oder was weiß ich und irgendwelche typischen Militärbilder gesehen hat, überhaupt nicht. Es war gut gemacht und konnte ich aber vorstellen, alles, was dort gibt, ist der trotzdem in irgendeiner Form abgesegnet. Also du kannst dort jetzt nicht einfach als Museum dein eigenes Ding komplett machen. Er wird einfach als ganz wichtiger Teil von China angesehen und das wird aber auch so kommuniziert, ja. Und das fand ich schon interessant. Insgesamt fand ich das Museum auch sehr, sehr gelungen gestaltet und es war auch auf Englisch. Und das ist auch interessant, dass die teilweise fünf Sprachen unterwegs waren. Viele Schilder, oben die größte Schrift, das ist zwar interessant, Chinesisch. Dann gab es in mittlerer Schrift Englisch. Und dann waren oft unten in deutlich kleinerer Schrift noch drei andere Sprachen, und zwar Koreanisch, Japanisch und Französisch. Was interessant ist, weil normalerweise hätte ich eher mit Russisch gerechnet. Ich war nämlich auch schon unterwegs bei Sachen, wo viel in Russisch war. Ja, aber nein, sie haben sich für Französisch entschieden. Nun, Französisch kann ich nicht unbedingt verstehen, auch wenn ich das Schule hatte. Und es hat mich dann daran erinnert, ja, für Französisch konnte ich mich eben nicht begeistern, großartig. Und da hatte ich nicht dieses Interesse, wie ich es jetzt für sowas habe wie die ganzen China-Themen. Und deshalb habe ich das auch wieder schnell vergessen, während ich mir bei China Sachen erstaunlich gut merken kann. Wahrscheinlich habe ich mir das Frankophile sozusagen aufgespart für eine größere Sinopathie, um mal hier so ein bisschen die Brücke zu schlagen. Also wie gesagt, eines der besten Museen, wo ich jemals war, in China sowieso. Und das liegt jetzt nicht nur daran, dass es gerade ein paar Tage her ist, aber wirklich gut. Und dazu gab es nämlich noch eine dritte Komponente. Ich habe ja gesagt, Wissen komplettiert, guter Einblick in das Dorf. Übrigens, das heißt Zuihang. Ich schreibe es nicht schon, damit ihr Bescheid wisst, wer es nachschauen will. Und dann gab es noch eine dritte Komponente, und zwar war diese Anlage wirklich groß und da war noch hinten dran ein großes Agrarareal. Und das hatte mit Sun Yat-sen zugegeben relativ wenig zu tun, aber super interessant. Also das war im Prinzip von diesem Dorf und hat nochmal so einen Einblick gegeben, aber ich sage mal jetzt nicht unbedingt in die Zeit von Sun Yat-sen. Es war einfach insgesamt von diesem Dorf hinten dran, ja, so ein großes Areal. Und das war super interessant, da durchzulaufen, wo dann irgendwelche, ja, auch Enten waren und irgendwelche Pflanzen und nochmal ein bisschen Anbau. Es war einfach schön. Wer die Bilder gesehen hat, ich habe die zum Beispiel auf meiner App gepostet. Da nochmal der Hinweis. Ich habe ja verschiedene Kanäle und es gibt unter anderem eine App, China to Invest. Die könnt ihr euch kostenlos auch auf euer Smartphone runterladen. Und dort gibt es dann auch mehr Inhalte zu, ja, nochmal wirtschaftlichen Themen und Einblicken. Da zeige ich ab und zu Bilder, nehme auch mal eine Sprachnachricht auf zu irgendeiner aktuellen Entwicklung. Ergänzt sich auch gut mit diesem Podcast. Also wenn ihr da mal was wollt, weil ich bin kein Social-Media-Mensch. Das wisst ihr, glaube ich, auch. Ich bin nicht auf Instagram. Ich bin ja auch sonst keine Plattform, wo ich jetzt Sachen großartig teile. Das heißt, wenn ihr Bilder wollt, dann habt ihr nur die Möglichkeit, eben diese App zu benutzen. Oder auf YouTube. Aber auf YouTube werde ich jetzt nicht einfach mal so hier irgendwie Wochenendbilder reinhauen. Aber auf der App mache ich das gelegentlich. Also, Link ist in den Shownotes, wenn euch das interessiert. So, ich komme immer wieder ab, aber ist okay. Diese Episode ist bewusst so aufgebaut. Kleine Anekdoten, viele Informationen. Und da bin ich dann am Ende noch durchgelaufen. Und das war immer super interessant. Vor allem war es ein super schöner Tag, ganz, ganz angenehm. Und hat das Ganze auch so gut abgerundet, einen sehr, sehr guten Mix geliefert. Und ich war so richtig so ein bisschen geflasht, so wow. Also ich war eigentlich nur, komm, steigst kurz hier aus in Zhongshan, schaust dir das an und dann geht's weiter. Aber nee, es war richtig, richtig angenehm, interessant, guter Mix. Hat einfach nur Spaß gemacht. Hab mir dann dort noch ein leckeres lokales Essen gegönnt. Ja, ist ja schon nochmal ein bisschen anders. Ich meine, Guangdong, die Provinz, das Essen ähnelt sich. Es ist ein sehr mildes Essen, eher feine Küche hier im Süden, um Guangzhou, um Guangdong. Aber es gibt eben nochmal lokale Unterschiede. Zum Beispiel in Zhongshan, genau wie in Zhuhai, das zweite. Die zweite Anlaufstelle, da gibt es zum Beispiel großen Einfluss von Hakka-Leuten. Hakka, das sind Chinesen, die ursprünglich eher aus dem Norden kommen, die sich aber mit der Zeit in verschiedenen Strömen über China und auch andere Teile von Asien ausgeweitet haben. Also wer auch wie ich in Malaysia und Indonesien mal war, da sind auch viele Hakka-Leute. Und die findet man auch in, ja, den südlichen Städten von China teilweise. Und die haben nochmal eine andere Küche. Vor allem ist die Hakka-Küche hier anders als die Hakka-Küche, die ich in, sagen wir, Kuala Lumpur oder Bangkok antreffe. Und ja, habe ich mir ein gutes Essen auch gegönnt, noch nett unterhalten mit den Besitzern und bin dann mit dem Taxi weiter. Um mal das so ein bisschen einzuordnen von der Distanz von Guangzhou, da wo ich wohne, bis nach Zhongshan, das sind so 100 Kilometer, ziemlich genau. Und dann ist es nochmal 50 Kilometer runter nach Zhuhai. Zhuhai ist die zweite Stadt, wo ich dann das Wochenende eigentlich verbracht habe, 2 Übernachtungen. Und das habe ich dann sogar im Taxi gemacht, weil das eigentlich keine wirkliche Distanz ist und es auch einfach dann ja deutlich bequemer war und eben auch in China sich anbietet, da auch gelegentlich auf das Taxi zuzugreifen. Und ja, zu Zhuhai möchte ich jetzt gar nicht mehr ganz so viel sagen, aber noch so ein bisschen, ja, wie habe ich eigentlich dann die Zeit auch genutzt und wie verbringe ich so einen Tag? Und es vielleicht auch mal zu sagen, ich habe solche Tage immer wieder, wo ich relativ viel mehr anschaue, wo ich unterwegs bin, aber bei mir ist trotzdem auch immer Arbeit mit dabei. Ich bin nach Zhuhai im Taxi, bin dann in mein Hotel eingecheckt und habe dann erstmal noch, es war nachmittags, habe dann erstmal noch ein paar Stunden gearbeitet. Also ich habe selten so Tage, wo ich sage, ich bin komplett raus, ja, einfach nur anschauen und abchillen, sondern ich habe immer eigentlich noch ein bisschen arbeiten. Das sage ich jetzt nicht, um Mitleid zu erregen, sondern einfach so ein bisschen, damit ihr auch versteht, wie gestalten sich eigentlich solche Tage bei mir. Und trotzdem ist man dann dafür unglaublich dankbar. Und das war an dem Tag so, es war so gut. Ich habe dann aber nicht gesagt, oh nee, jetzt noch arbeiten, sondern ich wusste schon, ich muss noch was machen, war aber positiv überrascht von meinem Morgen und Mittag und habe dann aber gewusst, okay, jetzt musst du erst noch ein bisschen reinhauen und Zhuhai kommt dann morgen. Zhuhai ist eine Stadt, die hat ungefähr 2 Millionen Einwohner, Chongqing ungefähr 3 Millionen und ist sozusagen ja eine der südlichsten Spitzen des Perlflussdeltas. Es ist direkt an der Grenze zu Macau. Macau ist ja eine Sonderwirtschaftszone, vor allem bekannt für die Casinos. Da war ich mal vor einigen Jahren, habe ich jetzt aber nicht gemacht dieses Mal. Und Zhuhai war auch eine der ersten Sonderwirtschaftszonen von China zusammen mit Shenzhen. Ja, es war eine der ersten Städte, wo man viele Dinge ökonomisch ausprobiert hat. Zhuhai heute ist vor allem eigentlich bekannt für die Hongkong-Zhuhai-Macau-Brücke. Das ist eine der längsten Brücken der Welt. Es ist nicht wirklich die längste, weil da gibt es nach der Definition viele Eisenbahnbrücken, die meisten davon auch in China, die länger sind. Oder es gibt selbst irgendwelche Hochstraßen, die per Definition eine Brücke sind in Bangkok oder in Manila. Irgendwelche Highways, die länger sind. Aber es ist eben eine sozusagen Brücke, die diese beiden Inselgruppen von Macau, Hongkong und dann Zhuhai verbindet, ein Brücken- und Tunnelsystem. Es ist aber die längste Seeüberquerung der Welt und auch die längste sozusagen feste Verbindung auf offener See der Welt. Und schon ja sehr imposant, man kann das auch vom Festland so ein bisschen sehen, wie sich das Ganze aufbaut. Das habe ich dann am zweiten Tag gemacht. Da habe ich mir Zhuhai angeschaut, kann man sehr, sehr gut erkunden, auch mit dem Fahrrad. Das ist interessant, weil Zhuhai zum Beispiel hat keine Metro oder so. Ja. Aber im Vergleich zu anderen großen Städten, wo ich war, haben sie trotzdem das Bike-Sharing und es ist eine sehr moderne Stadt. Also du merkst, dass dort viel Entwicklung stattgefunden hat und es ist optisch jetzt erstmal gar kein so großer Unterschied zum Beispiel zu eben Guangzhou. Abgesehen davon, dass alles noch ein bisschen entspannter ist, weil es auch direkt am Meer liegt und das habe ich auch genossen, war dort mal am Strand. Hab dann auch am Sonntag, ich war wie gesagt 2 Tage, habe dort meinen Aufenthalt auch verlängert, habe den Zug nochmal umgebucht. Ist ja alles kein Problem bei diesen kurzen Distanzen. Und habe mir aber auch hier dort in Zhuhai das Museum angeschaut, also einmal spezielles Zhuhai-Museum. Und dann gab es nochmal ein Entwicklungsmuseum. Das war leider nicht komplett auf Englisch. Ich kann natürlich Chinesisch schon lesen, aber bei so einem Museum ist es schon nochmal was anderes von der Sprache ein bisschen schwieriger und vor allem, wenn man auch nicht so viel Zeit hat, dann willst du nicht an jedem Schild 10 Minuten stehen. Also das hätte man natürlich noch ein bisschen internationaler gestalten können, war aber trotzdem interessant, das so zu sehen. Und habe auch in Zhuhai eine sehr, sehr gute Zeit gehabt, war abends immer unterwegs. Die haben viele Nachtmärkte, die machen erst um 9 oder um 10 überhaupt auf. Das ist dann also vor allem für Essen. Und habe dort auch interessante Leute kennengelernt. Eine kleine Anekdote dazu, es war eine kleine Gruppe von Malaien. Er war mit einer Chinesin verheiratet, also einer von den beiden. Und die habe ich an einem, wie man sich denken kann, an einem Bierstand kennengelernt. Und die wohnen eigentlich, also die wohnen in Kuala Lumpur, was ich ja auch ganz gut kenne, besuchen aber oft die Frau in Macau, kommen dann aber abends oft rüber zum Essen und zum Trinken, weil ja zum einen oft besser und auch günstiger. Und wir hatten richtig gute Konversationen, vor allem, weil ich eben auch den Hintergrund zu Malaysia habe, die aber auch so ein bisschen was erzählt haben von Macau und Zhuhai und wie sie so die Entwicklung sehen. Und war richtig gut. Und dann irgendwann meinten sie, oh, ja, wir müssen jetzt los, wir müssen zurück. Ich sage, wie? Ja, die Grenze macht zu. Tatsächlich ist es wohl so, dass du kannst ja ganz einfach rüber eigentlich, kriegst, weil da musst schon einen Ausweis so dabei haben, also kriegst du auch einen Stempel. Aber du kannst relativ einfach von Zhuhai, also China, Mainland, nach Macau und zurück. Aber abends ist anscheinend die Grenze dann zu. Und da die dort ja hier Hotel hatten, musst du dann zurück. Es war so ein bisschen so ein kleiner Downer, weil wir echt eine sehr, sehr gute Zeit hatten. Da meinten so, ja, wir müssen jetzt los. Keine Chance. Der Abend hatte, um mal auch so ein bisschen in der Investmentsprache zu bleiben, der Abend hatte durchaus Potenzial und war auch super gut. Im Nachhinein hat es nämlich auch wahrscheinlich geschützt und ich konnte den nächsten Tag dann viel effektiver gestalten oder effizienter. Und genau, das hat auch nochmal so ein bisschen eine andere Perspektive gegeben. Werde definitiv auch da nochmal ein bisschen mehr zu erzählen zu vielleicht Macau und Hongkong, weil die ja auch eine ganz besondere Rolle spielen. Aber das würde jetzt heute so ein bisschen den Rahmen sprengen, diese Sonderwirtschaftszonen zu erklären. Macau ist ja, soweit ich weiß, eigentlich so die älteste Kolonie, also nicht älteste, aber es war die letzte Kolonie so ungefähr der Welt, die dann eigentlich ja irgendwann aufgelöst wurde. Und Hongkong ist ja auch nochmal ein Thema. Also da werde ich auf jeden Fall nochmal was zu machen, wahrscheinlich jeweils separate Episoden. Auch zum Perfluss Delta, zur Greater Bay Area habe ich ja schon einiges gemacht, aber da vielleicht auch nochmal an der einen oder anderen Stelle was ergänzen, ist einfach super interessant, diese ganze Region hier mitzuerleben. Das ist schon Wahnsinn, was hier entsteht. Ganz, ganz interessant. Und dann diese einzelnen Städte, wenn man da nochmal eintaucht. Deswegen war mir auch wichtig, jetzt hier nochmal dieses Jahr da die eine oder andere Stadt mir anzuschauen. Nicht nur ein Gefühl dafür zu bekommen, sondern auch wirklich dann mal vor Ort sich nochmal so ein bisschen dazu erkunden. Auch dieses Museum war sehr, sehr interessant, muss ich sagen, wie sich Zhuhai entwickelt hat. Aber da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein. Also das ist, denke ich, wen das interessiert, man kriegt natürlich auch viele Informationen einfach online. Das ist ja auch keine Frage. Also es ist nicht so, als wenn da jetzt nochmal geheime Informationen sind. Das wisst ihr, glaube ich, auch. Aber es ist einfach nochmal was anderes, wenn man vor Ort ist und auch da nochmal das Ganze sozusagen, ja, wirklich auch mit eigenen Augen sieht und ein Gespür dafür bekommt. Jo, das war's dann eigentlich. Ich bin, wie gesagt, Sonntag zurück, mit dem Zug eine Stunde dann durchgezogen. Natürlich nicht nochmal irgendwo ausgestiegen, sondern einfach zurück. Und das war sozusagen mein Wochenende. Super interessant, Spaß gemacht, sehr, sehr guter Mix aus Leuten getroffen. Ich habe auch ein paar Leute dort in Zhuhai getroffen, die auch Hakka waren. Auch das nochmal interessant, die sprechen dann auch Hakka-Sprache, nicht nur Kantonesisch, sprechen oft Kantonesisch, Mandarin und Hakka. Also das ist auch so ein bisschen dieser Mix manchmal. Für mich schließen sich hier verschiedene Kreise in Asien, ja, mit Guangzhou, mit Malaysia, wo ich schon war. Also das ist schon für mich immer wieder, ich finde sowas faszinierend. Anders kann ich es nicht sagen. Hoffe ihr auch und bedanke mich jetzt fürs Zuhören. Ihr hört dann wieder in der nächsten Episode von mir. Bis dann, macht's gut. Xia hui. Xian.